bei Gitarrenkram. Heute mal wieder eine richtige Podcast-Folge ohne Video, ohne Reaction, ohne alles.
Ja, wir haben gerade ganz kurz vor ein paar Sekunden quasi noch gesprochen. Ich habe gesagt, das ist ganz ungewohnt. Wir nehmen nicht noch irgendwie einen Bildschirm auf und so, sondern wir sitzen jetzt einfach nur hier und reden. Das haben wir schon lange nicht mehr so in der Art gemacht, ne?
Genau.
Wenn, dann war es ein bisschen bei dir, aber da haben wir dann auch noch Gitarre gespielt und so oder die Gitarren gezeigt, ja, und gespielt und so. Aber nur reden, das gab es jetzt schon länger nicht mehr.
Gab es schon länger nicht mehr. Und von daher, für die, die uns eigentlich am liebsten nur gehört und nicht angucken wollten,
ja,
also Podcast, herzlich willkommen.
Podcast-mäßig ist das genau optimal. Aber ihr könnt uns natürlich auch auf YouTube meine ich folgen.
Auf VHS.
Auf VHS, da werden wir auch noch drüber reden. Ich habe eine hier liegen. Ja. ihr könnt euch das auch gerne angucken. Das wird es dann genauso wie immer auf YouTube auch geben. Aber halt ohne, vielleicht werde ich ein paar Sachen hier und da bei Albumcovers einblenden. So, ich habe jetzt nicht alles hier vorne hergebracht, aber so ein bisschen was, so ein paar Sachen werde ich mal in die Kamera halten.
Ja.
Ja.
Ihr habt es im Titel ja schon gelesen, genau. Es soll heute um Genesis gehen und ihr habt auch im Titel gelesen, dass es 2 Folgen geben wird. Das heißt, also mindestens 2, vielleicht auch mehr, das müssen wir mal schauen.
Genau, wir sind ja wie immer, also ich gehe mal davon aus, ich bin wenig vorbereitet und du gar nicht.
Genau,
ja.
Das hängt ein bisschen mit dem Thema zusammen, ja. Aber ich werde wie immer versuchen, der optimale Sidekick für den Gott genau. zu sein in dem Fall, denn also, es geht
ja.
um Genesis.
Um Genesis, genau.
Wie bereits gesagt. Und alle, die es bislang noch nicht wussten, der Gonz ist wahrscheinlich der größte Genesis-Fanboy, den es gibt.
Ich befürchte, dass es nicht so ist, aber ich bin schon das ist auf jeden Fall meine Lieblingsband und ich bin schon ein großer Fanboy. Aber es gibt mit Sicherheit, es fällt mir jetzt gerade ein, wo du das so sagst, es gab tatsächlich mal. Kannst du dich noch an der große Preis da mit Wilhelm Tölke?
Ja.
Und da gab es auch immer so 3 Leute, die da irgendwie ihr Fachthema hatten.
Ja, richtig.
Und da genau. gab es auch mal einen, der hat Genesis als Thema gehabt damals. Das war irgendwann in den 80er, Ende 80er, Anfang, ich würde sagen,
ja,
Ende
80er. Wo die Jahren. In der Kugel saßen.
Genau, wo die da in diesem Kugelei irgendwie so saßen. Ja, genau, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du das sagst. Also, und der wusste natürlich Sachen, die habe ich alle nicht so im Kopf, so Zahlen und hin und her. Da bin ich jetzt nicht so ein Nerd bin ich dann auch wieder nicht. Aber ich bin ein großer Fan. Wie gesagt, das ist meine Lieblingsband. Und ich bin da auch wirklich so, dass ich sage, ich habe viele Bands, die ich gern höre. Oder, aber ich habe da auch quasi Abstufung. Und Genesis ist halt wirklich die 1. Ja, und dann kommt Pink Floyd und dann bei 3 wird es dann schon schwieriger.
Dann wird es schon schwierig. Da könnte Yes oder Dream Theater kommen.
Genau. Und Porcupine Tree auch, ja. Aber Genesis ist definitiv 1. Und da gibt's, das wird sich auch nie ändern, ja. Und das ist schon seit 1986 ungefähr so. Da werden wir gleich ganz kurz nochmal drauf zu sprechen kommen. Also das, das ist also, wie gesagt, meine Lieblingsband. Und der Grund, warum wir das jetzt machen, ist auch klar. Also jetzt, während es ausgestrahlt wird, war Genesis, glaube ich, schon in Deutschland auf der Tournee. Ich weiß nicht genau, wann die Konzerte alle sind. Also mein Konzert, wo ich hinfahre, wenn das stattfindet, ist schon gewesen. Ne? Also die Folge kommt hier irgendwie 21. März, glaube ich, raus. Und mein Konzert war 14. März. Aber wir sind jetzt gerade Ende Februar. Also 22. Februar können wir ruhig sagen. Ne?
Ja.
Und es ist noch nicht klar, ob das Konzert stattfinden wird in Köln. Ich weiß aber, dass die in Hannover stattfinden werden. Von daher bin ich guter Dinge, dass die in Köln auch stattfinden werden.
Ja. Also ich werde dir ganz fest in die Daumen drücken.
Und wo ich das gerade so sage, ich fahre ja eine Woche vorher noch auf das Defected-Konzert. Für die Leute, die es Defected nicht kennen, das ist der Ex-Gitarrist von Genesis. Über den werden wir heute auch noch zu sprechen haben. Und der spielt eine Woche vorher in Frankfurt. Und das soll definitiv auch stattfinden, das Konzert. Also da habe ich richtig gerade nochmal so Glück gehabt, ja, mit dem Konzert. Aber das Konzert ist ja auch schon 2-mal verschoben worden, muss ich dazu sagen.
Ja.
Das war ursprünglich mal für 2020 geplant, ne? Das Steve Hackett-Konzert. Ja.
Ja, die kommen jetzt halt auch in ein Alter, wo man jetzt nicht mehr beliebig oft die Konzerte weiter verschieben kann, weil irgendwann können sie vielleicht halt nicht mehr.
Also ich gehe stark von aus, Genesis, das wird die letzte, das ist jetzt die letzte Tour, ja, und die sieht man dann nicht mehr, ne? Und deswegen will ich halt jetzt auch nochmal hin, dass, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ne, letztes Jahr.
Ach genau, Bands, die vielleicht lieber aufhören sollten.
Ja, genau, bei der Folge und, also die ich habe ja jetzt auch schon fast jedes Lied mal live von der letzten Tour, also vom letzten Jahr gesehen, ja, wie sie letztes Jahr gesehen haben, gespielt haben auf YouTube. Und die Band ist top in Form, die spielt sogar, aber für Collins ist der, ganz ehrlich,
ist ein Opfer im Jogginganzug.
Ja, ja, das ist halt schwierig. Das ist mehr so aus Nostalgiegründen nimmt man das so mit, ne? Aber das, der kann der ganze Sache nicht mehr vor. Und ich habe auch immer so das Gefühl, so richtig Bock hat er dann auch nicht mehr, das jetzt noch irgendwie. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er vielleicht nochmal sagt, ja, ich mache nochmal eine Solo-Tournee oder so, aber vielleicht sagt er auch jetzt, komm, das war's mit live und.
Schickt jetzt die ganze Kohle, kriegen eh seine ganzen Ex-Frauen.
Und ich hätte tatsächlich Angst, wenn jetzt das Konzert in Köln nicht stattfindet oder die Konzerte in Köln zum Beispiel nicht stattfinden würden, dass die das halt einfach streichen, das war's dann, weißt du, da gut, dass das gar nicht nachgeholt wird.
Das könnte passieren.
Und das wäre natürlich auch traurig auf der einen Seite, weil ich es halt gern sehen würde nochmal, aber auch finanziell, da machst du ja immer Verlust bei so Geschichten. Ja, ne?
Meistens hast du 10, 15 Euro, wirfst du den irgendwie
in den Rachen.
Gut, wir gehen heute nicht chronologisch vor, im Gegensatz zu den Dream Theater-Folgen, sondern wir versuchen aufgrund persönlicher Geschichten mal quer durch die Geschichte zu navigieren. Wir werden natürlich am Ende überall vorbeigekommen sein.
Genau, also die Sache ist die, ich habe mir gedacht, ich erzähle so ein bisschen meine Geschichte und du kommst dann irgendwann auch noch mit dazu, wie du halt was zu erzählen hast. Ich hoffe auch, dass du mich immer mal so ein bisschen unterstützt. In dem Sinn, dass ich mal hier auch eine kleine Redepause zwischendurch bekomme, ja. Und ich weiß, ich werde am Ende irgendwelche Sachen vergessen haben, die ich eigentlich noch gerne erzählt hätte, aber das ist halt der Lauf der Dinge, wenn man jetzt hier sowas aus dem Freien quasi drüber spricht. Ich habe gedacht, ja, wir fangen da an, wo es für mich auch mehr oder weniger angefangen hat und verfolgen so ein bisschen meine Spur und machen dann aber irgendwann einen Cut und fangen dann schon noch vorne an. Aber es gibt halt auch, also ich als Fan muss sagen, es gibt so viele Biografien von Genesis in Buchform, als Video. Irgendwie, das muss man jetzt auch nicht nochmal haargenau so erzählen. Das könnt ihr euch auf YouTube, ich habe hier zum Beispiel hier so, das ist jetzt aus 90er Jahren hier eine DVD gewesen, als DVDs gerade, nee, da muss das Anfang 2000 gewesen sein, ne? Naja, so um den Dreh rum halt, ne? Da wurde die Genesis-Geschichte erzählt, da fehlt natürlich jetzt ein bisschen das Ende natürlich, aber das kann man zum Beispiel mittlerweile auch einfach auf YouTube gucken, sowas, ne?
Ja.
Da kann man, wenn einem also das interessiert,
der Genesis Songbook.
Songbook heißt das, genau. Da kann man dann halt auch einfach mal auf, wahrscheinlich kann man Geschichte von Genesis einfach mal eingeben auf YouTube. Und da findet man vielleicht die ein oder andere Sache, wo man sich da das nochmal angucken kann. Ne? Von daher ist das jetzt auch nicht notwendig, dass ich da das nochmal von vorne bis hinten irgendwie erzähle. Das war so mein Gedanke. Ja, Genesis. Ich bin auf Genesis gekommen. Das war, wie gesagt, Mitte der 80er Jahre. 1986 kam das Invisible Touch Album raus, das ich hier schön als
LP sogar.
Als LP hier hab ich allerdings, ist das kein Original, sondern die habe ich letztes Jahr erst gekauft, ne? Weil,
ist das ein Picture Disc?
Ja, nicht ganz, aber du kennst mich ja.
Also, oh, in, natürlich ist sie orange.
In orange und da musste ich mir die kaufen, ja. Und ich wollte die auch nochmal irgendwann aufhängen in einem wie Bilderrahmen, nennt man das.
Ja.
Ich habe sogar einen Bilderrahmen, ich habe es nur noch nie irgendwie in Angriff genommen.
Ja, irgendwann vielleicht, unser Studio soll schöner werden bei so einer Aktion.
Ja, ich glaube, hier passt es nicht so rein, hier haben wir schon genug
das hängen. Hängt schon alles voll mit den goldenen Schallplatten.
Genau. Ja, 1986 kam Invisible Touch raus, ich war 12. Ja, also ich habe damals, das war so auch genau die Zeit, wie ich dann halt regelmäßig Radio gehört habe und auf HR3 Hitparade International haben wir, glaube ich, auch schon ein oder zweimal erwähnt hier im Podcast. Und hab die Lieder da auch aufgenommen. Das war ja damals so, dass da halt auch nicht in die Lieder reingesprochen wurde. Das war eine der schönen Sachen von dieser Sendung.
Stimmt, es gab immer so einen Jingle, so für jeder Hit Nummer 5. Und die hatten immer so einen speziellen Jingle vorneweg. Dann wussten wir, okay, wenn das kam, dann drückt man drauf und dann wurde nicht reingequatscht.
Und dann wurde es auch ausgespielt bis zum Ende. Und es gab dann auch immer mal, also die ersten 10 Lieder wurden ausgespielt. Und es gab dann, und die anderen von 10 bis 20 wurden, glaube ich, angespielt, mal kurz oder erwähnt, irgendwie so. Und es gab dann auch mal, wenn ein Titel länger drin war, damals war das ja noch üblich, dass es so Maxi, Maxi-Versionen gab, Maxi-Singles, ne? Die waren auch in so, auf so großen Platten und gingen dann teilweise halt ein paar Minuten länger, also
Minuten die länger. 12-Inch-Mixes.
Ja, genau. Und dann wurde auch mal sowas dann zwischendurch auch mal gespielt, ne?
Genau, vor allem, weil es so war, diese Hitparade damals wurde vom Publikum gewählt.
Genau.
Und es war auch immer so, ein Stück dürfte nicht öfter als 5-mal unter den besten 10 oder 10-mal unter den besten 20 sein, dann ist es automatisch rausgeflogen.
Ja, und das war ja dann immer der übliche Spruch, 5-mal dabei, bitte nicht wieder wählen. Ne? Ja, das war, das hat man, das hat so richtig reingehört.
Weil ich gar nicht weiß, wie gewotet wurde damals der Telefon, da hat man eine Postkarte.
Du hast eine Postkarte hingeschickt, ja, das war da.
Also eine Postkarte hat übrigens 50 Pfennig Porto gekostet früher.
Das kann sein, ja. Ja, Internet gab es da noch lange nicht.
Nicht für uns jedenfalls.
Nee. Ja.
Aber das und, ist eine andere Geschichte.
Genau. Und also mir hat damals schon Phil Collins, der hatte ja im Jahr davor die No Jacket Required rausgebracht.
Welcher große Hit war da drauf?
Zum Beispiel Susudio, One More Night oder Take Me Home.
Mhm.
Ne? Also das war ein sehr erfolgreiches Album. Wahrscheinlich sogar ein Satz, ja, mit das erfolgreichste von ihm. Auf jeden Fall. Und dann kam halt Genesis raus, 86, Invisible Touch. Und mit Invisible Touch halt auch mit dem Lied. Oder
Land of Confusion.
Land of Confusion, Into Deep, kann ich mich noch dran
tonight,
erinnern.
Und Tonight
war damals tatsächlich eins meiner Lieblingslieder von dem Album. Oder ist heute noch. Ist für mich der beste auf dem Album. Aber ich habe mir dann halt damals, würde ich heute fast immer noch so denken, habe ich mir gedacht, gut, da gefallen mir jetzt 2-3 Lieder von. Ne? Also erst habe ich so die Sachen aufgenommen, dann habe ich halt so gemerkt, gut, mir gefallen da 2-3 Lieder von, kaufst du dir mal das Album. Das war tatsächlich mein erstes Album, was ich mir selbst gekauft habe, im Laden, auf Kassette. Ja? Die habe ich leider nicht mehr. Also das wäre natürlich der Kracher noch gewesen.
Auf MC.
Auf MC.
Darf ich mal kurz reingrätschen?
Ja.
Das neue Album von Slash kommt unter anderem nicht nur auf CD und LP, sondern auch auf MC raus.
Heutzutage kommen wieder viel mehr. Also auch das Porcupine Tree, das neue Album, kommt auch auf MC raus. Das ist jetzt wieder so eine Sache.
Demnächst richtig, kannst du deinen Vintage Sony Walkman für viel, viel Geld verkaufen.
Ja. Ich habe leider alles irgendwie irgendwann mal entsorgt, muss ich sagen.
Also ich habe noch ein paar Kaufkassetten oben. Ich habe auch noch ein paar Mixtapes, die ich gemacht habe, auf dem Dachboden. Habe auch mein Tape Deck noch. Habe ich luftdicht eingepackt und glaub, irgendwann hole ich es raus und lache mich tot. Oder ich schmeiße es weg.
Nee, ich habe das alles nicht mehr. Aber ich muss ganz ehrlich. Also da bin ich jetzt auch nicht. Ja, genau. Also dann ziehe ich mir echt lieber ein MP3 rein oder so. Ich weiß nicht, das ist. Da bin ich nicht so der Typ für. Ja, habe ich mir auf jeden Fall das Album geholt und das, ich fand das halt auch komplett. Das Album hat mir richtig gut gefallen. Und die Sache war halt damals, Genesis waren halt, hatten vorher schon den einen oder anderen Hit mit Mama oder ich weiß nicht, Abercap war auch relativ bekannt, That's All. Und
That's All war, glaube ich, war eins von denen, die ich damals schon gekannt habe, also so das, aus dem Radio. Vielleicht.
Genau, das waren so Sachen, also ich kannte die auch damals schon, obwohl ich da jetzt noch nicht so bewusst Radio gehört habe und sowas. Ne? Aber diese kannte ich auch. Und ein Phil Collins war halt damals, ich habe ja gerade schon gesagt, der hatte mit No Jacket Required auch kurz vorher ein Album draußen. Der war halt richtig omnipräsent quasi damals in der Medienlandschaft. Ne?
Immer und überall, genau. Ja. Kannst du dich erinnern? Band 8, Do They Know It's Christmas Time? Hat der Phil Collins ja Schlagzeug gespielt?
Phil Collins war ja einer der von, ich weiß nicht, 2-3 Künstlern, glaube ich, die bei Band 8 auf beiden Konzerten gespielt haben. Also im Wembley Stadium und ist dann mit der, wie hieß dieses schnelle Flugzeug?
Concorde
nach Amerika geflogen und hat dann da in Philadelphia, glaube ich, war das, auch gespielt, ja. Das war, hat dann noch mit Led Zeppelin, hat er da auch noch Schlagzeug gespielt, ja, damals.
Mhm.
Und so weiter und so fort. Also das war, und der war damals, der hatte halt, wie gesagt, Hits ohne Ende, ja. Das fing ja dann damals an, schon 81 mit In the Air Tonight, ne, und dann You Can't Hurry Love, 83, und ging halt so weiter auch, 89, mit, wie hieß das?
Face Value?
Nee, das war das erste Album. Ich meine jetzt so das But Seriously Album, wo dann halt auch, ach, wie heißt es, Another Day in Paradise, ne? Und so Geschichten. Also der war halt in den 80er Jahren omnipräsent, hat auch Alben produziert, hier Eric Clapton und hier von ABBA, die Frida und so weiter und so fort, ne? War im Kino.
Stimmt, ja, Buster,
ja. Hat zu dem Soundtrack auch noch zwei
you
oder
can't
drei.
Hurry Love?
Nee, das war nicht. Ja, das war Groovy Kind of Love war drauf.
Okay, was eine Coverversion war?
Ja. Und dann hat er aber auch noch Two Hearts. Das war selbst geschrieben. Und er hat, da war irgendwie ein Lied von den Commodores oder sowas, das hatte er auch geschrieben. Irgendwie. Also irgend sowas. Also er war überall zu sehen. Im Fernsehen Miami Vice. Ja. Hat er auch mitgespielt bei Phil's Tricks. Geile Folge. Er hatte so ein Moderator, sagt man das so, von so einer kleinen Fernsehsendung gespielt. Und dann konnte halt irgendwie, der Gewinner konnte dann auch 100.000 Dollar gewinnen oder so. Und dann haben sie irgendwie, hat er da rumgetrickst, dass das sein Kumpel irgendwie gewinnt und sie sich das Geld irgendwie geteilt haben oder sowas.
Ja.
Und,
also ich glaube, diese Omnipräsenz von Phil Collins führte, glaube ich, dazu, dass ich Genesis eigentlich nicht so als selbstständige Band wahrgenommen habe, sondern immer so gedacht habe, ja gut, Phil Collins. Und dann gibt es noch Genesis, da ist er halt mit seiner Begleitkapelle unterwegs.
Das ging tatsächlich vielen so, das ist mir öfter aufgefallen, gerade damals, dass es halt immer hieß, ah ja, Genesis, Phil Collins Band ist das, ne? Das war aber, oder ist nicht so. Aber, ich behaupte jetzt mal, ohne seinen Solo-Erfolg wäre Genesis vielleicht dann zu der Zeit auch nicht so erfolgreich gewesen. Wir werden das vielleicht später nochmal ein bisschen mehr aufarbeiten, was da auch so passiert ist, vielleicht Anfang, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall, dass, glaube ich, eher Phil Collins Solo-Erfolg Genesis noch mehr geboostet hat, als das umgekehrt der Fall war. Ne?
Ja,
das obwohl Genesis auch zuerst da war.
Genau, Genesis zuerst da war und noch andere berühmte Musiker hervorgebracht hat, aber dazu kommen wir auch noch.
Nee, das sagen wir gleich. Aber das wollte ich ja eigentlich auch noch erzählen. Genesis ist ja, es gibt eigentlich so zwei Genesis-Welten, ne? Und die Genesis-Fans oder Genesis-Fans teilen sich so in so, ich sag mal, in drei Gruppen auf. Das sind einmal die, Pop-Rock, die Hits-Fans, sag ich mal, die halt so diese 80er Jahre, Anfang 90er Jahre mögen, ja, die, ich sag mal, die einfacheren Lieder, ne? Und dann gibt's natürlich noch aus den 70er Jahren die Prog-Fraktion, ja, da werden wir natürlich auch noch später dazu kommen, dass Genesis eine der Prog-Bands der 70er Jahre war. Und dann gibt es halt noch die Gruppe, ich sag mal, da zähle ich mich dazu, die halt so das komplette Werk eigentlich mögen. Ne?
Mhm.
Aber also da gibt es auf jeden Fall zwei Seiten von der Medaille. Wenn man so sagen würde.
Genau.
Ohne das jetzt schlecht oder gut irgendwie werten zu wollen. Ne?
Genau, also ich gehöre eindeutig zur Kategorie 1. Ja. Ich konnte mit Genesis, wir haben es noch gar nicht gesagt, der ursprüngliche Sänger von Genesis war Peter Gabriel, der ja auch als Solisten Riesen-Weltstar ist. Der hat also früher bei Genesis gesungen, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals im Radio einen Genesis-Song gehört zu haben mit Peter Gabriel. Irgendwie, das waren für mich zwei total verschiedene Paar Schuhe. Ich habe das null zusammengebracht.
Nee, also das hatte ich damals auch noch nicht. Peter Gabriel hat ja sein richtiges Erfolgsalbum mit So, das kam, glaube ich, auch 86 raus, ne, wo dann Sledgehammer drauf war. Und das war halt, ist halt jetzt so eine Sache, auf die ich hinaus will. Also Phil Collins Solo, super erfolgreich, Genesis super erfolgreich, ja. Peter Gabriel, super erfolgreich, ja, hatte, nachdem er bei Genesis ausgestiegen ist, 75, hatte er 77 sein erstes Album, wo es Salisbury Hill drauf war. Das war ja schon ein großer Hit, ja. Ich sag mal, ansonsten sind die ersten vier Alben von Peter Gabriel ein bisschen sperrig. Ne? Das muss man schon mögen, irgendwie so. Aber mit So, das war halt so ein richtiger, so ein richtiges Hit-Album, wo auch hier dieses großartige Lied mit Kate Bush.
Running Up That Hill.
Nee, das ist Kate Bush alleine.
Ach nee, Don't Give Up heißt
Don't
das.
Don't Give Up, genau. Zum Beispiel mit drauf ist noch. Also Peter Gabriel Solo ist auch einer meiner ganz großen Heroes, muss ich sagen. Mein Lieblingssänger, jetzt so aus der Sängersicht gesehen, jetzt so rein. Ne? Dann gab es noch Mike in the Mechanics, ja, der, also Michael Rutherford, der Bassist, Gitarrist von Genesis, der mit Mike in the Mechanics auch gerade in den 80er Jahren größere Erfolge geschrieben hat. Ne?
Hatte, genau.
Silent Running und
ja, Another Cup of Coffee, ja, und wie sie alle hießen.
Genau, das, wie hieß denn das nochmal hier über seinen Vater?
Word of Mouth.
Ja, das meinte ich nicht, aber ja, da gab es halt auch
genau, diverse. Genau, Over My Shoulder, ja, meinst du vielleicht?
Nee, das war
oder The Living Years.
The Living Years, genau. Ja. Das kann ich mich noch dran erinnern, da habe ich damals. Und da wusste ich das, glaube ich, noch gar nicht, dass der irgendwie...
Genau, das habe ich damals auch nicht zusammengebracht.
Das kam auch erst ein bisschen später bei mir. Die gibt es immer noch, ja. Die waren nämlich hier bei der letzten Phil Collins Tour, ich glaube 2019, waren die Vorgruppe teilweise von Phil Collins, ja.
Okay, wobei die beiden ursprünglichen Sänger, also der Paul Carrack und der andere, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, sind aber beide nicht mehr dabei bei Michael McKinney.
Nee, der eine ist ja gestorben.
Der eine ist gestorben.
Paul Young heißt der. Das ist aber nicht der Paul Young, den man auch aus den 80er Jahren mit so Hits kennt. Aber der ist gestorben. Ich habe den aber noch gesehen bei Rock am Ring. Da war Mike in the Mechanics. Da hat er noch gesungen, ja. Und der Paul Carrack ist auch nicht mehr dabei. Nee, die haben jetzt neue Sänger, ja.
Ja, aber die mit Sicherheit auch super singen können, weil
ja,
wer hat, der hat.
Genau.
Paul Carrack hat übrigens grandios toll bei dem Roger Waters Live in Berlin gesungen.
Ja. Was hat er gesungen? Was ist das noch?
Hey You.
Oh, ja gut.
Glaube ich.
Das war ein tolles Lied.
Absolut.
Ja, und ich sag mal jetzt, gut, Tony Banks. Tony Banks ist eigentlich...
War halt der Keyboarder.
Tony Banks, der Keyboarder, der so ein bisschen schon der Sound von Genesis ist und auch, glaube ich, sehr viel geschrieben hat von Genesis, ja. Der hatte solo allerdings keinen Erfolg.
Ja. Gut, der hat den Kopf halt wahrscheinlich so mit Genesis voll gehabt, dass er vielleicht irgendwie sonst in seinem Output ein wenig eingeschränkt war. Oder vielleicht hat er es nicht gewollt, hat gesagt, okay, der Trubel mit Genesis reicht mir auch.
Ja. Nee, ach doch, ich glaube, er hat das schon, er hat es ja versucht, er hat ja Solo-Alben gemacht und alles, aber die sind halt irgendwie nie so wirklich daran. Der hat zum Beispiel, wir haben doch hier letztens ein Video von Marillion gemacht, der hatte auch einen Song, wo Fish gesungen hat, ja. Gibt es auch sogar ein Video zu oder so, aber das wurde halt nie ein Hit.
Ja.
Pech gehabt.
Ne? Kann passieren.
Und Steve Hackett hatte tatsächlich in den 70er Jahren, hatte jetzt nicht direkt Hits gehabt, aber er hatte auch eine relativ erfolgreiche Solo-Karriere, die dann allerdings in den 80er Jahren abgeebbt ist, weil das dann nicht mehr so die Musik war, die damals gehört wurde. Also er hat immer noch so, ich sag mal, grob im Genesis-Style halt weitergemacht. Deswegen, man spricht ja heute auch ganz gern so von der Phil Collins-Ära bei Genesis und von der Peter Gabriel-Ära. Man könnte aber auch sagen, interessanter ist fast eine Steve Hackett-Ära eigentlich, Ära zu benennen.
Genau, weil Steve Hackett war auch noch bei den ersten Alben, wo Phil Collins gesungen hat, auch immer noch am Start. Gut, aber ich denke, wir verlassen vielleicht mal Invisible Touch.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, das ist halt, ich weiß nicht, mir fallen nicht viele Bands an, ehrlich gesagt fällt mir nur eine Band ein, wo es eine ähnliche Konstellation gab oder gibt, dass halt wirklich die Bandmitglieder auch so erfolgreich waren und die Band erfolgreich waren. Also mir würden jetzt die Beatles einfallen und dann hört es jetzt auch schon mal auf. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht noch andere Fälle gibt, aber das ist schon sehr einmalig also irgendwie.
Genau, wären die alle erst Solo-Künstler gewesen, dann wäre Genesis eine Supergroup.
Ja, genau.
Aber es war genau andersrum.
Genau.
Ich sag mal, klar, es gibt natürlich diese künstlichen Geschichten, Cream oder sowas, ne, Clapton, Baker.
Gut, aber die gab es ja auch nicht lange irgendwie.
Nee, das war ja auch alles total künstlich herbeigeführt.
Ja,
gut, ansonsten top besetzt, sag mal, Flying Colors, Sons of Apollo, so diese
Geschichten. Ja, aber das sind halt keine Bands, die irgendwie, aber das sind auch keine Bands, die jetzt richtig von den Verkäufen her erfolgreich waren, ja, das meine ich jetzt, ne? Irgendwie die Superstars irgendwie geworden sind oder waren irgendwie, ne, in dem Sinn. Ja, also ich habe nach dem Invisible Touch Album kam für mich, das muss ich kurz sagen, die Invisible Touch Tour, das VHS-Video, ja, das habe ich also hoch und runter geguckt, ja, und dabei auch noch ein paar ältere Lieder kennengelernt, Abercap zum Beispiel, und Los Endos, wo wir später nochmal ein bisschen zu kommen werden. Also das war für mich auch sehr prägend, zumal, ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber der kleine Gonz, der ja dann auch schon so langsam aufs Teenager-Alter zuging, stand dann da halt mit dem Badmintonschläger und hat hier schon Air-Gitarre gespielt, ja.
Erstaunlicherweise, weil Genesis per se eigentlich erstmal so als Gitarrenband gar nicht so präsent ist. Also wie du schon sagst, ist eigentlich Tony Banks hat den Sound von Genesis gemacht.
Aber ich bin halt, irgendwie war ich schon immer dem Gitarre, der Gitarre irgendwie zugesprochen. Und weiß ich nicht, ich habe damals das aber auch nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, wie gitarristisch das alles so ist oder die Bands da so sind. Ich habe ja selbst keine Gitarre gespielt, das hatte ich irgendwie noch nicht so im Gehör. Es gab eine ganz kleine witzige Anekdote noch. Ich habe ja gesagt, das ist meine Lieblingsband, ne? Und ich habe damals auch bewusst eine Entscheidung getroffen. Es gab zwei Bands, wo ich gesagt habe, eine von den beiden wird jetzt meine Lieblingsband. Habe ich dir das schon mal erzählt?
Nee, ich bin ganz gespannt.
Ja, ich mag, also die eine war Genesis, klar, ne? Die hat ja gewonnen. Und die andere Band, ich mag sie immer noch. Aber gut, die ist jetzt schon ein bisschen davon entfernt, meine Lieblingsband zu sein. Aber ich habe mich damals tatsächlich entschieden, also entweder Genesis oder Die Ärzte.
Oh, okay, das war jetzt ein krasses Coming-out.
Ja, ja.
Wobei Die Ärzte sind immerhin die beste Band der Welt.
Ja, und Die Ärzte ist mit Abstand die beste Band oder die Band mit den besten deutschen Texten, meiner Meinung nach, ja.
Ja, ich erinnere mich an das eine Video neulich. Wie hieß das? Turm der Angst. Ist, glaube ich, noch nicht ausgestrahlt worden. Ja. Na, bis ihr das hört, vielleicht schon.
Das war damals, das habe ich mir tatsächlich so eine bewusste, weil ich damals auch viel Ärzte hatte und ich hatte irgendwie so das Gefühl, so Genesis ist so ein bisschen nachhaltiger, so ein bisschen da, so ein bisschen ernsthafter.
Ja, und internationaler auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja. So, ich bin dann natürlich so ein bisschen, ich wollte dann wissen, wie meine Lieblingsband, was die so gemacht hat. Ne? Dann kam halt das Album vor Invisible Touch, war das Genesis-Album. Das haben sie also nach sich selbst benannt, ist aber eigentlich bekannt unter dem Namen Mama-Album. Das sagt man generell Mama-Album zu, ja.
Genau, und weil da besagtes Lied auch drauf
ist. Weil besagtes Lied drauf ist und auch das erste Lied ist und das Mama damals der Hit von dem Album war. That's All war da noch drauf. Das ist auch noch relativ bekannt. Und ich glaube, die dritte Single mit Illegal Alien ist dann schon weniger bekannt. Aber ein Live-Klassiker ist da drauf und für mich der beste Song der 80er Jahre von Genesis mit Home by the Sea. Ne? Hm? Den sie seitdem auch auf jeder Tour immer gespielt haben. Außer vielleicht, wenn sie mal irgendwo so einen kleinen Gig hatten, was jetzt halt so kein volles Konzert war, wurde Home by the Sea immer gespielt. Und hast du dann dementsprechend, kann man ja auch schon mal vorwegnehmen, auch schon zweimal live von Genesis gesehen. Ja. Und auf die oder dem einen oder anderen.
Vielleicht auch drei oder viermal. Ja. Wir waren ja bei dieser Genesis
Tribute-Band. Bei den Tribute-Bands hast du es dann auch schon das ein oder andere Mal gehört.
Ja. Genau, das ist ein cooler Song.
Ja. Also.
Bin ich aber halt erst zig Jahre später erst da drauf gekommen.
Genau. Ja, ja. Und dann kam für mich, glaube ich, die Three Sides Live. Das war das dritte Live-Album von Genesis. Das ist auch tatsächlich direkt davor, ein Jahr davor rausgekommen, 1982. Das war dann schon ein bisschen schwierig. Also das Genesis, dieses Mama-Album, das war auch noch gut zu hören. Das hast du dir als Jugendlicher zwei, dreimal irgendwie angehört oder viermal. Und dann, ne, das war alles relativ eingängig, fand ich. Und bei dem Three Sides Live war das schon ein bisschen schwieriger. Also da waren natürlich dann auch noch ein paar Sachen drauf, wie Airbag Cap zum Beispiel, die ich halt schon von diesem Live-Video kannte. Mhm. Da war dann halt auch Follow You, Follow Me drauf, was man, glaube ich, auch schon dann irgendwo schon mal gehört hatte. Das war ja der erste größere Genesis-Hit eigentlich. Ja. Aber da war dann auch drauf vom Airbag Cap-Album, also das war ja die Tour zu dieser Seconds Out Aufnahme quasi, die von 81 war das Ever Cap Album. Da war dann auch Dodo Lurker, was ich schon ein bisschen schwieriger zu hören fand. Und auf der zweiten CD, damals, ich hatte das dann schon auf CD, ich glaube, die habe ich mir damals noch von meinem Onkel auf Kassette aufnehmen lassen, muss ich dazu sagen, und das habe ich noch nicht gekauft, ist dann das In the Cage Medley.
Das ist richtig alter Kram.
Das ist alter Kram und das, also da bin ich erst gar nicht mit zurechtgekommen. Ne? Das ist auch so eine Geschichte, die mich dann verfolgte, dass ich mich teilweise wirklich da durchgekämpft habe, durch die Genesis-Alben, gerade so die älteren, weil das dann halt für so einen jungen Kerl aus den 80er Jahren irgendwie nicht so einfach war, das zu hören überhaupt, ne? Aber das war tatsächlich eine Reise, die es wert war. Kann ich jetzt im Nachgang auf jeden Fall sagen, ne? Aber was man dann auch noch sagen kann, wenn man halt jetzt vom In the Cage Medley spricht, ist, dass Genesis für mich so ein bisschen die Könige des Medleys sind, ja. Also die haben wirklich Medleys gemacht, die, wo du die Übergänge irgendwie nicht hörst. Ja, das, wenn du das vielleicht nicht vorher kennst, könntest du auch denken, das ist irgendwie ein Song, der gehört so, ja. Interessanterweise jetzt auf der aktuellen Tour jetzt, ne, 21/22.
The Last Domino, ne, heißt die?
Ja, ich glaube ja.
Genau, das Lied Domino war
auch auf der Invisible Touch. Mhm. Ja, das war auch so ein zweigeteilter, so ein längerer Song, ne, der auch seitdem immer gespielt wurde übrigens. Und dieses In the Cage Medley, das hat man, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das hat man auch so ab den Anfang 80er Jahren irgendwie gespielt, glaube seit der Epic Gap Tour. Da hat man halt, das In the Cage ist ein Song. Und dann hat man halt über die Jahre hinweg immer mal verschiedene Instrumentalteile da noch dran gehängt und dann mit meistens mit Afterglow aufgehört, was eine sehr schöne Ballade ist, aus der Phil Collins-Ära, aus der Steve Hackett-Ära, kann man auch sagen. Mhm. Ja. Und manchmal hat man aber auch mit Supper's Ready aufgehört. Das, da werden wir auch noch drüber sprechen müssen. Auf jeden Fall. Auf der aktuellen Tour gibt es halt auch wieder so ein Medley, da haben sie allerdings das In the Cage rausgenommen und haben Fading Lights genommen
Von der Weekend Dance.
Und da ist der Übergang von Weekend Dance in den Instrumentalteil, das ist eine Katastrophe. Also, ja, wenn ich jetzt sage, das sind halt irgendwie die Medley-Könige, da haben sie es total verbockt jetzt irgendwie zum Schluss der Karriere. Ja, schade eigentlich. Du kennst ja wahrscheinlich auch das Old Medley.
Das Old Medley kenne ich, genau, weil das war das nicht auf der Live, wie heißt es?
The Longs.
Ja, genau. Live the Way We Walk.
Ja, genau. Ja. Und das ist halt auch, das ist in einem Guss irgendwie, das muss man erstmal so hinkriegen. Da, das weißt du noch gar nicht, stimmt, wollte ich dich noch fragen. Ich habe gedacht, da machen wir mal ein Reaction-Video zu. Können wir mal zu machen. Dem Old Medley. Und dann könnt ihr das dann auch jetzt zeitnah irgendwie gucken. Vielleicht gibt es schon. Jetzt, während ihr das hört, oder kommt demnächst raus. Ja, wir sind also im Jahr 82 bei Three Sides Live. Übrigens, interessante Anekdote. Das heißt, das kam ja auf Platte damals ursprünglich raus und da waren halt die ersten drei Seiten, also ein Doppel-LP, ne, die ersten drei Seiten waren live und die vierte Seite war eine EP. Das war die 3x3-EP. Und in England wurde das als EP veröffentlicht, diese EP. Und deswegen war die Three Sides Live da mit vier Seiten live. Und als ich mir dann damals die Three Sides Live kaufte auf CD, hatte ich halt auch diese EP, als die letzten drei Lieder waren EP oder vier sind es, glaube ich, sogar. Und habe dann irgendwann aber mitgekriegt, dass es da auch eine andere Version gibt, halt mit dieser Live, die halt komplett live ist. Die habe ich mir dann irgendwann auch noch mal irgendwoher erstehen können. Wahrscheinlich für viel Geld unter Umständen aus England importiert. Ich weiß es nicht mehr genau. Heutzutage, wenn man die irgendwo bekommt, dann kriegt man, glaube ich, immer diese Four Sides Live. Also es sind ja dann in den 2000 Jahren, also in den 2000er Jahren, 2008, glaube ich, kamen ja diese Boxen raus. Ne? Und dann gibt es auch eine Live-Box. Und da ist auch die mit den vier, also wo nur Live-Versionen drauf sind. Allerdings sind diese vierte Seite ist nicht aus dieser Tour, sondern schon vorher aufgenommen. Und es ist, glaube ich, sogar bei Only Steve Hackett noch drauf.
Okay. Ja. Mal eine Frage dazu.
Ja.
Also ich bin ja erst ein bisschen später zu Genesis gekommen, kommen wir nachher noch dazu. Aber zum Beispiel Live, The Way We Walk, Volume 1, The Shorts.
Ja.
Das klingt ja fast wie Studioaufnahmen mit ein bisschen Publikum dazu gemischt. War das bei den alten Live-Sachen auch schon so?
Also erstens, ja, glaube ich nicht, dass es so, ja, das ist schon gut produziert wahrscheinlich für ein Live-Konzert, ja. Nö, das würde ich so nicht sagen. Also ich finde, gerade bei der Three Sides Live hat der Phil Collins teilweise einen richtig schönen, rauen Gesang auch, ja. Und, aber sie haben sich, naja, zum Beispiel Abercap ist ein gutes Beispiel. Das ist auf dem Album irgendwie, ich glaube, so 6 Minuten lang, ja. Also das ist halt so ein Gesangteil am Anfang, so 4 Minuten, und der ist so, ja, ganz nett, sagen wir mal so, ne? Und dann ist halt noch ein bisschen instrumental hinten dran. Ne? Dann gibt es auch eine Single-Version, das ist halt nur der Gesangteil drauf, diese 4 Minuten. Und diese Live-Version, die geht halt über 8 Minuten. Und das, da kommt Genesis so richtig zur Geltung. Ja? Dieser Instrumentalteil ist eigentlich das Interessante an dem Lied. Ja? Mhm. Das vorher, wo die da rumsingen, das kannst du auch fast weglassen irgendwie so. Also sowas gibt es halt schon. Oder halt dieses Medley, wie gesagt, das gab es halt so natürlich nicht im Studio.
Ja.
Nee, das, also ich sag mal, The Way We Walk, das ist natürlich schon.
Also, das war
schon sehr.
Ich habe das damals so als Einstiegskost für Genesis-Neulinge da empfunden, und so war es bei mir letztlich auch dann.
Ja.
Und ich habe dann halt da drauf geguckt, gab es irgendwie so bei Karstadt so einen Nice Price für, keine Ahnung, 16 Mark oder irgendwie sowas.
Ja.
Oder vielleicht waren es auch egal. Und ich habe mit meinem Taschengeld schon überlegt, welche ich kaufe, und dann drauf guckt, The Shorts, The Longs, okay. The Longs, da kenne ich irgendwie gar nichts.
Ja, klar.
Und habe The Shorts gekauft, weil es gab damals noch keine Best-of-CD von Genesis.
Nee, das ist auch was die im Vergleich zu anderen Künstlern relativ selten gemacht haben. Es gab dann eine, glaube ich, zu dieser Tour, wo du dann auch mit warst, also diese 2007er Tour, da gab es die, Turn It On Again.
Ja, genau. Turn On Again, The Hits of Genesis.
Genau, ich glaube, das ist aber sogar eine Dreifach-CD irgendwie, und da sind dann aber auch wirklich auch alte Sachen aus den 70ern. Da ist alles drauf, da sind nicht nur Hits drauf, ne?
Genau, gab es aber, also gab es auch als Einfach-CD mit so den allergrößten Hits, okay, und dann gab es auch nochmal eine.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Die habe ich nämlich, und dann gab es vielleicht auch noch ein Doppel- oder Dreifach oder sowas.
Ja.
Andere Bands haben das ja auch so gemacht, also jetzt, gut, wir schweifen ab, aber AC/DC Live gab es als Einfach-CD mit den allergrößten Hits, oder es gab es auch als Doppel-CD?
Genau, ich hatte damals auch die Doppel-CD. Ja, und habe die immer noch.
Ich glaube, ich hatte nur die Einfach-CD.
Ja. Und jetzt gab es ja auch nochmal eine CD, aber das zum Beispiel auch jetzt zu der Tour letztes Jahr kam auch nochmal eine Compilation, sag ich mal, raus, aber da sind natürlich viele Hits drauf, aber das sind tatsächlich die Lieder drauf, die sie live spielen, ja, und das könnte man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, dadurch, dass sie halt so eine lange Geschichte haben, und ich glaube dadurch, dass sie auch halt das mögen, irgendwie so ein bisschen anspruchsvoller. Also sie haben ja diesen Brock-Anteil, von dem wir noch zu reden müssen später, den haben sie ja nie ganz verloren. Ja, also wie gesagt, dieses Home by the Sea, das geht dann auch 10 Minuten lang, das ist ja auch ein Brock-Song, oder Domino, ja, das ist ja auch ein 10-Minuten-Song, der halt auch Rock-Anleihen irgendwie hat, ja.
Selbst auf der Weekend Dance sind lange Stücke drauf.
Ja, und also das haben sie ja nie weggelassen, und dementsprechend waren die Konzerte halt auch, da wurde halt dann, ich sag mal, 92 kein Sets All mehr gespielt, oder also die haben da wirklich Hits weggelassen, ja, oder jetzt hier 2007 wurde ja auch, wie heißt das mit Jesus? Jesus He Knows Me nicht mehr gespielt. Und so. Also es wurden richtig Hits weggelassen, um halt anderen Songs irgendwie Platz zu geben. Irgendwie, ne? Also es sind keine, es wurde natürlich schon immer Invisible Touch gespielt und Land of Confusion, ne? Aber es gab auch immer anderes. Also ich sag mal, wer jetzt nur die Hits kannte, der hat sich dann teilweise schon ein bisschen gewundert auf so einem Genesis-Konzert, würde ich sagen.
Mit Sicherheit, ja. Das wäre nicht das erste Mal gewesen. Ja. Also für alle, die jetzt nur den Podcast hören, der Gonz hat eine Genesis-Tour 1992-Kappe auf,
genau,
die er sich damals auf dem Konzert gekauft hat.
Genau.
Und das ist jetzt schlappe 30 Jahre her. Ja. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
Ja, habe ich jetzt auch gerade nicht dran gedacht, hast du mich jetzt drauf gebracht, ja. Ja, das war auch, wenn ich überlege, ich hatte, das muss irgendwie im Juli, ja, das muss im Juli 92 gewesen sein. Ich habe im Juni meinen Führerschein gemacht, ja, also Fahranfänger, und bin dann mal nach Mannheim gefahren. Das war Katastrophe, also nicht das Fahren, aber das war halt so ein großes Konzert. Und du hast dann irgendwie Stunden gebraucht, bis du da mal wieder auf der Autobahnfahrt nach Hause warst. Ne? Also erstmal, bis du am Auto warst, und dann bist du vom Parkplatz da runter warst. Ja, Katastrophe, ja. Also wirklich, mein Marktgelände war das, ja. Gut, wir waren bei Three Sides Live. Also ich habe dann mich auch noch ein bisschen weiter zurückorientiert.
Amplecap? Oder hat man schon
gespielt? Ja, ich glaube, das hat, ja, das, also hier wird es jetzt bei mir ein bisschen schwammig, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass ich dann aber auch die, das zweite Live-Album mir dann bald geholt und gehört habe, das Seconds Out. Das ist auch übrigens ein großartiges Live-Album von 1977. Also da singt dann auch aus unserer Sicht jetzt noch, aber schon Phil Collins komplett. Da wurde halt aber auch viel Gabriel-Sachen gespielt. Interessanter Side-Note, 1976 war das erste Album mit Phil Collins. Das hatte ich dann mir auch dann kurz danach geholt, Trick of the Tail. Und auf der Tour dazu, sie brauchte dann einen Schlagzeuger, hat Bill Bruford Schlagzeug gespielt.
Ah, okay. Der Yes-Schlagzeuger.
Der Yes und auch King Crimson Schlagzeuger. Ich sag mal, der ist der Musiker, der halt wirklich bei den großen großen englischen Rockbands der 70er Jahre gespielt hat. Ne?
Ja.
Das ist schon interessant. Habe ich auch erst kürzlich erfahren, muss ich gestehen. Obwohl es wahrscheinlich im Booklet steht, aber irgendwie habe ich das scheinbar überlesen. Und die haben zusammen bei Brand X gespielt. Also Phil Collins hatte so ein Side-Projekt. Brand X war so eine Jazz-Rock-Band. Und da spielte dann auch eine Zeit lang mal Bill Bruford mit. Ne? Und Bruford hat dann gesagt, ja, wieso fragst du eigentlich nicht mich, ob ich mal mitspielen will bei Genesis dann? Nee. Ja, das hat er sich nicht getraut, ihn quasi den großen Bill Bruford zu fragen, ob er bei Genesis spielt. Der wollte aber gern richtig in die Band einsteigen, das wollte dann für Collins wiederum nicht irgendwie.
Und dafür hat er selbst zu gerne auch Schlagzeug gespielt.
Ja, genau.
Also, ja, für Collins war der ursprüngliche Schlagzeuger von Genesis, haben wir noch gar nicht
erwähnt. Und ist es noch immer. Ist ursprünglich halt generell Schlagzeuger, ne? Das mit dem Singen, das kam ja dann erst. Ja, das war das erste Album mit Phil Collins, das, was habe ich gesagt? Hier ist genau mit Namen habe ich es ja nicht immer so. A Trick of the Tail von 1976. Aber ich würde sagen, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um. Also ich hab mir dann nach und nach die ganzen Alben gekauft. Es gab dann irgendwie so ein, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, du warst halt als Jugendlicher, wir haben ja in Gießen gewohnt, also ich habe in Gießen gewohnt und mitten in Gießen, mitten in der Stadt, und das war für uns ganz normal, in die Stadt zu gehen, ja, Karstadt, Kerber, also so Kaufhäuser, Horten damals, noch heute würde man Galeria Kaufhof sagen, ja. Und dann die CD-Abteilung zu gehen. Ne?
Genau.
Das war also, das war quasi tägliches Ritual, kann man fast sagen. Und irgendwann gab es dann mal die alten Genesis-Alben mit Peter Gabriel quasi in so einer Dreierbox. Ja, das waren zwei Boxen, ja. Und die waren dann auch als Picture-Disc, ja. Das war auch ungewöhnlich. Und die habe ich mir da, und die waren, glaube ich, auch gar nicht so teuer irgendwie. 50 Mark oder es war noch Markzeit. Also ich weiß nicht mehr, was die gekostet haben. Also es waren jetzt nicht Vollpreis irgendwie oder 60 Mark, glaube ich. Und dann hast du quasi eine CD hat 30 Mark gekostet. Normalerweise dann hast du quasi drei CDs zum Preis von zwei bekommen.
Ja.
Na, so. Ich glaube, so ungefähr war es. Und da habe ich dann halt also quasi die alten Sachen dann auch gehört. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das war ziemlich schwierig, dass weil die Songs ja auch nicht zwingend so diese...
Die haben ja nicht diese typische Struktur, eine Strophe, Refrain.
Genau, und waren dann halt auch mit Instrumentalteilen lang. Und auch, wenn du da... Also ich habe das so empfunden, wenn ich mir damals zum Beispiel das Lamb Lies Down on Broadway, das war von 74, das letzte Album mit Peter Gabriel, wenn du dann Peter Gabriel das singen gehört hast, da waren meiner Meinung nach ganz komische Effekte auf drauf. Der Gesang hat sich ganz komisch für mich angehört, ja. Also heute ist das für mich normal irgendwie, aber damals fand ich das irgendwie ganz ungewöhnlich, ne. Aber vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, mal zu sagen, okay, wir machen einen kleinen Cut und sagen, wir fangen jetzt mal vorne an, wie ist Genesis überhaupt, wie war der Anfang von Genesis? Die Genesis von Genesis.
Die Frage ist nur, machen wir das noch oder machen
wir
das?
Wir reden jetzt hier noch kurz drüber und beenden dann die Folge und machen dann, würde ich sagen, ein paar Minuten reden wir noch, ja.
Okay.
Und beenden dann damit die Folge. Genesis wurde quasi 1967 gegründet aus zwei anderen Bands. Das war einmal The Garden Wall und The Annan. The Garden Wall war Peter Gabriel und Tony Banks, ja. Also Sänger, Keyboarder. Und The Annan war Mike Rutherford und Anthony Phillips, der erste Gitarrist von Genesis. Mhm. Ich glaube, The Garden Wall, The Annan hatten sich, glaube ich, kurz vorher so ein bisschen aufgelöst, weil, habe ich das Buch auch kürzlich gelesen, der Phil McPhail, oder wie er heißt, hat die Schule verlassen und der war der Sänger und dann hat sich das halt irgendwie so, da haben die beiden Bands fusioniert. Also das waren Schüler von der Charterhouse School, das war schon so eine Elite-Schule, ich sag mal, da geht halt wirklich so die englische Elite raus hervor, irgendwie sowas. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das in Deutschland vergleichen kann irgendwie, aber das war halt wie so ein Internat auch und man hat halt da auch gewohnt und das war halt, wie gesagt, 67, das waren auch andere Zeiten da, also wenn man das nur mal so liest in Biografien, das war wohl nicht so schön, dort zu leben und in die Schule zu gehen. Also Rockmusik war auch eher verpönt, ja, das war nicht so einfach und ich weiß nicht, Peter Gabriel und Tony Banks haben sich, glaube ich, auch kennengelernt, weil sie quasi um das Klavier, was so öffentlich zugänglich war, gestritten haben, wer wann spielen durfte, irgendwie so, ja. Auf jeden Fall, so ist die Band entstanden. Man hat dann noch, man hatte dann noch irgendwie einen Schlagzeuger dazu. Am Anfang war das Chris Stewart, der, ja, und man hat dann auch Demos aufgenommen und es gab einen ehemaligen Charterhouse-Schüler, das war der Jonathan King, und der hatte irgendwie in der Musikbranche, ich glaube, ich weiß nicht, ob der selbst, also der war auf jeden Fall Produzent, und dem hat jemand dieses Band zugesteckt. Ich glaube, sie haben sich selbst gar nicht getraut und haben irgendwie einen Kumpel gefragt, der das gemacht hat. Mhm. Und der fand, also Genesis, oder die hießen damals noch nicht Genesis, ne? Die hatten keinen richtigen Namen. Der fand es ganz gut und hat ihnen quasi einen Plattenvertrag angeboten. Ne? Aber er wollte halt irgendwie, dass die ja kurze, eingängige Songs spielen. Die Schüler, es waren damals ja noch Schüler, die waren also auch noch keine 18, das wird gleich noch wichtig. Aber so formte sich das halt und so gab es dann auch das erste Album von diesem Jonathan King produziert, wo dann auch noch irgendwelche Streicher im Hintergrund spielten und das denen eigentlich gar nicht so toll gefallen hat.
Und gab es den Bandnamen schon vor dem Album oder nee, haben sie sich praktisch aufgrund des Albums dann den Bandnamen rausgemacht? Also das Album hieß From Genesis to Revelation. Genau.
Und ja, doch, der, also die Sache war die, dieser Jonathan King wollte sie Genesis nennen, halt was Neues, ja. Und der Name war aber gerade besetzt auch von einer anderen Band, ich glaube aus Amerika, ich weiß aber nicht genau jetzt, zu der Zeit. Deswegen haben sie es einfach nur von Genesis to Revelation genannt. Und es hatte, glaube ich, auch kein besonderes Cover. Also normalerweise war das irgendwie, glaube ich, schwarz mit so einem goldenen Schriftzug. Und ja, davon wurden 600 Stück irgendwie verkauft. Also es war auch nicht erfolgreich. Auf jeden Fall schafften es dann irgendwie später die Eltern von jemandem aus der Band aus dem Vertrag rauszukommen, ja. Und 1969 kam das Album also raus und dann war das auch schon wieder Geschichte quasi, dieses ganze Ding. Und man hat sich dann halt irgendwann vorbereitet auf das zweite Album, hat dann auch wieder einen Plattenvertrag bekommen und hat dann Trespass aufgenommen, und zwar in der Besetzung, die wir eben schon hatten, also mit Peter Gabriel, Tony Banks, Michael Rutherford am Bass und an der zwölfseitigen Gitarre, Anthony Phillips als Gitarrist, mhm, und der John Silver, nee, oder der John Mayo war am Schlagzeug. Chris Silver war zwischendurch noch Schlagzeuger, genau, und dann kam der John Mayo. Das ist übrigens das einzige ehemalige Genesis-Mitglied, der schon gestorben ist. Aber der war nur auch hier in diesem einen Jahr von 69 bis 70 in der Band.
Genau, aber habe ich nicht gerade gelesen, dass noch jemand das gesungen hat, der... Der McPhail?
Ja, den hatte ich gerade schon genannt. Das war der, der bei The Annan gesungen hatte, ja. Mhm. Genau. Der ist auch wichtig für die frühe Geschichte von Genesis, weil der halt die so ein bisschen, ja, sich um sie gesorgt hat, war auch dann der Toningenieur bei Live-Konzerten, hat den Sachen besorgt, hat die rumgefahren und sowas, war so ein bisschen Mädchen für alles, für die Band.
Ach so, das klar, weil die ja alle noch minderjährig waren.
Ja gut, er war ja auch in dem Alter, ne, aber hat auch teilweise irgendwie, seine Eltern hatten ein Haus ja, so eine Art Ferienhaus, wo die dann halt mal untergekommen sind, um Musik zu machen und sowas, ne? Und bis 73 hat er da quasi sein Leben Genesis gewidmet, auch, glaube ich, ohne jetzt irgendwie was zu verdienen damit und sowas. Also die waren ja damals noch nicht erfolgreich. Auf jeden Fall haben sie 1970 dann halt diesen Plattenvertrag bekommen mit Charisma Records und haben ihr zweites Album aufgenommen, Trespass, aber eigentlich, ich sag mal, unter Genesis-Fans sagt man gern, das ist ihr erstes richtiges Album. Also da wird dann so der Sound, der damalige Sound von Genesis geformt. Mhm. Ja, das ist das, wo man sagt, das ist die Peter Gabriel-Ära quasi, ne? Würde man da sagen. Also Steve Hackett war ja noch nicht dabei. Kommen wir dann im zweiten Teil dazu. Da erzählen wir noch ein kleines bisschen was über Trespass und dann über den Rest der Geschichte.
Genau. Und dann gucken wir mal, ob es beim zweiten Teil bleibt oder ob wir noch einen dritten Teil machen.
Ja, das wird interessant. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt und
bis zum bald. Nächsten Mal.
Ja, mit Genesis. Macht's gut.
Tschö.
Tschüss.
Cut.